Ich brauche dich, Gott. Das ist ein interessantes Thema, vor allen Dingen, wenn man die Anführungsstriche leicht verändert, kommt ein ganz anderer Sinn dabei raus. Wenn die Anführungsstriche ganz am Ende stehen, hinter dem Wort Gott, dann heißt es, ich brauche dich, mein Gott. Wenn sie da stehen, wo sie jetzt stehen, ist die Botschaft, ich brauche dich, Absender Gott. Es gibt unterschiedliche Reaktionen auf diese Aussage. Person 1, ich nenne sie André, die erste Reaktion ist Halleluja. Genial, Gott braucht mich. Und er startet mit Feuereifer durch. Aber dieser Feuereifer hält nicht auf Dauer. Irgendwo ist André müde geworden. Er zeichnet sich aus durch große Treue im Dienst, aber durch eine tiefe Frustration im Inneren, durch eine tiefe Enttäuschung. Ich habe eigentlich keine Kraft mehr und ich sehe wenig zufriedenstellende Ergebnisse. Was kann ich tun? Person 2, ich nenne sie mal Anja. Die erste Reaktion, mich, Gott? Ich glaube, ich habe mich verhört. Das muss ein Irrtum sein. Ich bin für dich und ich bin auch für die Gemeinde eigentlich nicht wichtig. Ich habe nicht die dafür notwendigen Fähigkeiten. In Anführungsstrichen, ich kann nichts. Und die anderen sind sowieso besser als ich. Also, das kann nicht sein. Es gibt andere Reaktionen. Es gibt die Reaktion, auf mich kommt das bestimmt nicht an. Bei so einer großen Zahl von Christen hier in der Gemeinde und auch weltweit, Gott hat andere Leute. Wo findest du dich möglicherweise wieder? Vielleicht auch in dem Argument, eigentlich will ich gar nicht. Oder mich hat noch keiner angesprochen. Die Predigt heute ist in dieser Predigtreihe Mission. Und ihr werdet euch nachher fragen, was hat das alles damit zu tun? Ich habe einen Text ausgesucht aus einem Brief von Paulus an die Gemeinde in Thessaloniki. Und diese Christen in Thessaloniki, die hatten Ja gesagt zu Gott. Sie hatten sich auf diesen Ruf Gottes eingelassen. Und ihr Problem in Thessaloniki war nicht, dass sie eine mangelnde Motivation hatten oder dass sie irgendwo ansonsten nicht so richtig wussten, was sie machen sollten. Ihr Problem in Thessaloniki war, sie hatten einen heftigen Gegenwind. Dieser Gegenwind war stark und reichte vom Spott, Verleumdung bis zu körperlichen Leiden. Und Paulus hat sich damals Gedanken gemacht, was brauchen diese jungen Christen? Was ist mein Anliegen, was ich ihnen einfach mitgeben will, was ich ihnen wünsche, für was ich bete? Und dann drückt er das in Gebetsform so aus. Diese zwei Verse aus 2. Thessalonich 1, Vers 11 und 12. Paulus schreibt, deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch würdig mache der Berufung und vollende alles Wohlgefallen am Guten und das Werk des Glaubens in Kraft, damit bei euch verherrlicht werde der Name unseres Herrn Jesus Christus und ihr in ihm nach der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Hier wird an dieser Stelle gleich deutlich, Gebet füreinander, Gebet für die anderen, auch die mit mir zusammen auf dem Wege sind, ist kein Luxus, sondern eine entscheidende Hilfe. Gebet füreinander kann enorm viel bewirken und uns stärken. Was ist jetzt der Inhalt dieses Gebetes? Paulus fängt damit an, dass unser Gott euch würdig mache der Berufung. Und diese Berufung hat, so wie ich das verstanden habe, zwei Teile. Und der erste Teil ist Berufung, sein Kind zu sein. Und ich glaube, das ist so das Fundament, auf dem wir stehen müssen, denn ohne dieses Fundament können wir nicht leben. Von Berufung, sein Kind zu sein, heißt, ich stehe in Gottes Familienstammbuch drin. Ich bin ja bis Januar noch an der Schule gewesen und ich habe mich für Schüler verantwortlich gefühlt. Aber das hatte auch einen großen Vorteil, immer nur für eine bestimmte Zeit. Nachmittags oder irgendwo zum Wochenende hin oder auch wenn Ferien waren, dann konnte man schon sagen, schön, ich gehe, ich wünsche euch eine gute Zeit Und ich habe Verantwortung abgegeben an die, die die eigentliche Verantwortung trugen, die Eltern oder andere. Bei meinen Enkelkindern ist das ein bisschen ähnlich. Ich habe einen Opernnachmittag, dann hole ich meinen ältesten Enkel und wir sind zusammen unterwegs und unternehmen schöne Sachen. Aber ich kann ihn anschließend wieder abgeben, kann sagen, okay, ich bringe dich nach Hause und ich wünsche dir noch eine gute Nacht und eine schöne Zeit, den Eltern auch. Das ist wunderschön, Sachen loszulassen. Bei meinen eigenen Kindern war das anders. Und ich habe früher mal die Illusion gehabt, wenn sie dann 18 sind, aus dem Hause sind, dann gut, dann bin ich sie los und dann gehen sie ihren Weg. Sehr naiv. Sie sind über 18, sie sind alle drei verheiratet, erwachsen und aus dem Hause. Aber die Verantwortung, die Fürsorge, die ist geblieben. So dieser Anteil an ihrem Leben, das, was gelingt, dieses Mitfreuen, auch das Mitweinen, wenn Dinge nicht gelingen, wenn eine Niederlage irgendwo da ist oder Schwierigkeiten auftauchen. Das ist eine Herzensangelegenheit und viel mehr als irgendwo nur eine Verpflichtung. Und im ersten Johannesbrief schreibt Paulus, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen, und wir sind es auch. Eine starke Aussage. Ich habe mich immer wieder dabei aber ertappt, Kind Gottes zu sein ist ja gut, aber er hat ja so viele Kinder. Hoffentlich sind es mehrere Milliarden, aber wenn ich mir das vorstelle, schon dieser Saal ist schon sehr groß und hier ist man einer unter vielen. Ich werde am nächsten Sonntag mit Burkhard Glaso, den ich besuchen werde, in ein Bundesliga-Stadion gehen. Ich habe auf meiner Bucketlist, das ist die Löffelliste, was ich noch tun will, bevor ich den Löffel abgebe, habe ich draufstehen, ein Bundesligaspiel zu besuchen. Ich bin noch nie in so einem Stadion gewesen. Und Burkhard ist ja nun ein Werder-Fan. Ich habe gesagt, Burkhard, wenn wir dort sind, kannst du Tickets organisieren, wir gehen mal in das Stadion rein. Zugegeben, es ist für ihn ganz schön teuer dafür, dass er so viel leiden muss, wenn er Werder im Moment spielen sieht. Aber ich habe gedacht, ich werde einfach mir das mal anschauen, auch wie das ist, mit so viel tausend Leuten zusammen zu sein. Vor Jahren habe ich mal Katalin besucht, als sie in Köln auf dem Weihnachtsmarkt jobbte. Sie sagte, ich bin in einer Glühweinbude und verkaufe Glühwein, da findest du mich. Ja, hatte ich auch gedacht. Bei meiner Größe und einem Weihnachtsmarkt, wo alle Leute ein bisschen größer sind, aber nicht nur ein paar Leute da sind, sondern viele tausend, die sich alle irgendwo ganz langsam durchschoben und bei noch vielen Glühweinbuden, habe ich gedacht, das mache ich nie wieder. Ich habe sie gefunden, aber es war kein Spaß. Und so dieser Gedanke, dass ich einer unter ganz vielen bin und bei Gott eigentlich auch nicht wichtig, dieser Gedanke, dass er eigentlich auf mich gut verzichten könnte und ich in dieser Masse überhaupt nicht auffalle, der plagt mich immer wieder mal. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du nicht auch manchmal das Gefühl hast, ja, andere sind wichtig bei Gott, aber ich komme da eigentlich nicht so richtig vor. Wir brauchen an dieser Stelle, glaube ich, diese Gewissheit, dass unser Vater im Himmel uns sieht. Heute war dieser Losungstext, der Lehrtext da stand bei, das Werk Gottes hat direkt das Siegel, der Herr kennt die Seinen. Ich habe gedacht, das passt so gut. Ich habe einfach als Bestätigung dafür, dass Gott kompetent ist, dass er unglaublich viele Dinge wirklich sehen kann und mich im Blick hat, habe ich einfach mal zwei Bibelstellen ausgesucht, Matthäus 10, wo Jesus sagt, sogar die Haare auf eurem Kopf sind gezählt. Details, die eigentlich völlig unwichtig sind, die interessieren Gott und die weiß er. Und im gleichen Zusammenhang in Matthäus 6 sagt Jesus, euer Vater, der ins Verborgene schaut, weiß genau, was ihr braucht. Dieser Vater, der die Kompetenz hat, mit so vielen Kindern gleichzeitig zu kommunizieren, ihr Anliegen zu sehen und ihnen die Gewissheit zu schenken, zu ihm zu gehören, das ist genial. Das lässt mich staunen über Gott. Ihr kennt den Schmerz von Pflegekindern oder auch von Adoptivkindern. Wo gehöre ich eigentlich hin? Wer ist nun mein Vater und meine Mutter? Und diese Suche nach ihrer Identität ist oft herzzerreißend. Und ich habe erlebt, wie sie wirklich dann gute Bindungen gekappt haben, weil sie einfach diese Unsicherheit hatten. Ich muss wissen, wo ich hingehöre. Ich muss wissen, wer mein Vater ist und ob er wirklich zu mir steht und ob er mich gewollt hat. Das ist ganz, ganz entscheidend. Auf diesem Männertag in Wiedenest, ich war gestern auch dort mit über 1000 anderen Männern, es war beeindruckend, hat Johannes Hartl ein sehr schönes Bild entfaltet. Er sagt, Gott hat mich designed. Er hat da eine Skizze gemacht und hat da geguckt und hat gesagt, das wird der Heinz. Setz deinen Namen dabei ein. Und dann schauen ihm die Engel über die Schulter und einer tippt ihm auf die Schulter und sagt, Majestät, darf ich daran erinnern, dass es schon 7 Milliarden gibt? Das ist nicht nötig, den noch zu erschaffen. Und Gott lächelt und sagt, ja, ich weiß. Ich mache es auch nicht, weil es nötig ist, sondern weil ich Spaß dran habe. Weil ich mich dran freue, dass es ihn geben wird. Weil ich mich dran freue, dass es dich gibt. Dich, der du heute hier bist. Und wenn ich sehe, wie in unserer Gemeinde auch Kinder geboren werden, wie Neugeborene da sind, einfach zu sehen, Gott hat Spaß daran. Freude, richtig Spaß. Also Spaß klingt schon so merkwürdig. Das traut man sich hier vorne fast nicht zu sagen. Aber es ist so. Gott freut sich an seinen Kindern. Und das hat auch das Lied eben ja ausgemacht. Was hat das mit Mission zu tun? Wenn ich weiß, wo ich hingehöre, wenn ich weiß, dass jemand ist, der mich gewollt hat, der zu mir steht, egal ob mein Leben gelingt oder nicht, egal, ob ich gerade eine Niederlage erlebt habe, egal, ob mir gerade das Wasser bis zum Hals steht oder nicht, ich stehe auf diesem Fundament. Ich kann mir nichts verdienen, ich muss mir nichts verdienen. Ich bin befreit von Gott, ich bin gerecht gesprochen durch Jesus. Und ich bin in Gottes Augen heilig, weil er mich heilig gesprochen hat. Jesus hat das alles für mich getan und deswegen gehöre ich zu ihm. Und da kann niemand nichts dran rütteln. Und Paulus sagt, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Und dann macht er eine ganz lange Aufzählung, was alles möglich wäre. Und er sagt, nichts, gar nichts. Das ist der Boden, auf dem wir stehen. Zweiter Teil der Berufung ist die Berufung, sein Botschafter zu sein. Parallel mit der Berufung in die Kindschaft hinein erfolgt die Berufung, sein Botschafter zu sein. Apostelgeschichte 1, Vers 8 macht das so deutlich. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Es ist erstaunlich. Jesus gibt seinen Auftrag weiter. Und an dieser Stelle macht er deutlich, ich habe dich mit eingeplant, in meinen Plan wirklich Menschen zu erreichen. In Lukas 10, Vers 16 sagt Jesus, wer euch hört, hört mich. Das ist ein Hammer. Das heißt, wir sind im Prinzip, überträgt er uns seine Autorität. Wir sind zeichnungsberechtigt in seinem Namen. Wer euch hört, hört mich. Dann sendet er in Lukas 10, sendet er die 72 Jünger aus. Und dann steht da, die 72 aber kamen zurück voll Freude und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Das heißt, diese Autorität, die du uns gegeben hast, die greift. Und selbst da, wo Satan sein Personal hatte, seine Dämonen irgendwo in Menschen, da warst du stärker, Jesus. In deinem Namen waren sie uns untertan. Wir haben Sieg erlebt. Jesus reagiert interessant an dieser Stelle. Er sagt, freut euch nicht darüber, freut euch nicht über die Ergebnisse, sondern freut euch über die Position. Freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind, dass ihr Kinder Gottes seid, dass ihr zu ihm gehört. Und danach erfolgt eine Situation, die ist unwahrscheinlich. Jesus ist so begeistert und er jubelt und er sagt, Vater, du hast das wirklich denen offenbart, die eigentlich nicht unbedingt zu den herausragenden Persönlichkeiten auf dieser Welt gehören, zu den Einflussreichen. Das hast du gewollt. Du nimmst deine Leute mit hinein, die in der Regel nicht unbedingt zu den Spitzenleuten gehören. Die gehören glücklicherweise auch zum Teil mit dazu. Aber die Botschaft ist, Jesus will dich, Jesus braucht dich und es ist völlig egal, an welcher Stelle du im Moment stehst. Was hindert uns daran? David hat bei einer Predigt am 16.10. diese vier Sch genannt. Scham, Schuld, Stolz und Scheu. Wobei ich stolz auf David bin, wie er den Stolz da untergebracht hat bei den vier Sch. Diese vier Punkte können mich ganz schön hindern. Ich bin nicht geeignet, ich bin nicht begabt, nicht in der Lage. Denkt an die Argumente vom Anfang. Ich bin nicht heilig genug. Ich bin nicht wirklich wichtig für Gott. Und ich habe Angst, dass man mich nicht ernst nimmt. Ich bin jetzt 66 Jahre alt. Ich bin Rentner. Eine völlig neue Position für mich auch. Ich habe keine beruflich wichtige Position mehr und bin auch in der Gemeinde ohne Amt. Bin ich für Gott noch wichtig oder brauchte er mich nur in meinen sogenannten besten Jahren? Was ist, wenn ich noch älter werde, möglicherweise gesundheitlich noch eingeschränkter? Bin ich dann irgendwo so ein bisschen am Rand und Gott sagt, na gut, Heinz, das war ganz nett, was du gemacht hast, aber jetzt ist es nicht mehr so ganz wichtig. Ich bin so unendlich dankbar, dass Jesus sagt in Johannes 15, Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, auf das, worum ihr den Vater bittet, in meinem Namen er es euch gebe. Es war seine Idee. Es ist Gottes Idee zu sagen, ich brauche dich. Es war seine Idee zu sagen, Heinz, ich möchte gerne, dass du mein Kind und mein Mitarbeiter wirst. Gott hat uns nicht als Saisonarbeiter berufen mit befristetem Vertrag. So wie wir seine Kinder sind und bleiben, so bleiben wir auch seine Botschafter. In der ganzen Unterschiedlichkeit, in der Gott uns erschaffen hat. Das ist das, was ich auf der anderen Seite auch so genial finde. Jeder ist berufen, denn durch dich erreicht Gott Menschen, die er durch keinen anderen erreicht. Durch dich wird ein Umfeld erreicht, was kein anderer so gut erreichen kann wie du. Und der Platz deiner Berufung kann sehr unterschiedlich sein. Die Erziehung deiner Kinder ist ein ganz wesentlicher Punkt. Die Pflege deiner kranken Eltern, dein Einsatz in der Nachbarschaft, dein Kontakt zu Flüchtlingen, dein Engagement im Flohmarktladen, im Kindergarten, in der Schule, im Erzählcafé, beim Mittagstisch in Haiger, dein Gebet für Menschen, aber auch dein Einsatz am Arbeitsplatz, deine Bereitschaft, Gottes Auftrag auch über die Grenzen von Haiger hinaus weiterzutragen, so das klassische Bild eines Missionars. Gott hat ganz viel vor mit dir, mit uns und mit dieser großen Anzahl von Menschen, die ihm gehören. Leben in meiner Berufung verändert mich. Das Gebet geht weiter. Und Paulus betet, und dass Gott vollende alles Wohlgefallen am Guten und das Werk des Glaubens in Kraft. Zunächst Wohlgefallen am Guten. Es ist einfach etwas, was natürlicherweise passiert. In der Nähe eines konstruktiven Gottes werden wir selbst zunehmend konstruktiv. Da wächst etwas in uns. Da wächst Mitgefühl statt Schadenfreude. Da wächst Barmherzigkeit statt Verurteilung, sogar im Straßenverkehr. Das ist unglaublich, dass man auf einmal merkt, mir fällt immer wieder dieser Bibelvers ein. Seid barmherzig, weil auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Und dann denke ich, oh, warum muss ich jetzt irgendwo mich über den aufregen, der so langsam vor mir herfährt oder der mir die Vorfahrt nimmt oder was auch immer? Ich erlebe Barmherzigkeit, ich kann barmherzig sein, weil mein Vater im Himmel mich dazu fähig macht. Und das Zweite ist, das Werk des Glaubens in Kraft. Da ist etwas gemeint, da passiert etwas. Was ist damit gemeint? Ich habe einen Text von Paulus nochmal dazu genommen, aus 1. Korinther 2. Da schreibt er an die Korinther, ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Und mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten der Weisheit, sondern im Erweis des Geistes und der Kraft. Das heißt, Da ist etwas spürbar von dieser Autorität, die Jesus uns gegeben hat. Wenn die Jünger zurückkommen und sagen, die Dämonen waren uns untertan, dann ist diese Autorität sichtbar geworden. Und ich glaube, hier ist ein Schlüssel auch für unseren Dienst. Es muss etwas deutlich werden. Ich habe oft erlebt, auch in meiner ganzen Zeit, wo ich Mitarbeiter war und auch mit vielen anderen Mitarbeitern zu tun gehabt habe, dass es ganz viele Phasen der Entmutigung gibt. Es gibt Phasen, da läuft der Dienst ohne Begeisterung. Viele sind unglaublich treu, füllen ihren Platz aus, oft über Jahre hinweg, aber manchmal wirklich ohne dieses innere Feuer. Manchmal mit einer richtigen Traurigkeit. Warum? Weil wir oft so eine große Kraftlosigkeit spüren. Weil wir oft erleben, wir arbeiten mit Treue, wir geben uns ganz viel Mühe, aber wir erleben so wenig geistliche Durchbrüche, so wenig Dinge, die wirklich auch sichtbar werden, dass Jesus die Macht hat, Menschen frei zu machen, dass Jesus die Macht hat, Gewohnheiten zu verändern, dass Jesus die Macht hat, Menschen auch dazu zu bringen, dass sie sich gegenseitig vergeben, dass sie aufeinander zugehen, dass Jesus die Kraft hat, Menschen zu heilen, die unheilbar krank sind, oder auch in anderen Dingen einzugreifen, in Ehen einzugreifen. Wir erleben viele Probleme, die menschlich unlösbar sind, aber wir erfahren nicht so wirklich Gottes Kraft und sein Eingreifen. Und das führt manchmal wie so eine, Decke der Resignation über uns. Wir haben im Herbst oft das Phänomen, dass Hochdruckgebiete da sind. Die Sonne ist da, aber es ist Hochnebel da. Wir waren letztes Wochenende in den Alpen und es war strahlender Sonnenschein auf den Bergen und unten ein riesen Nebelmeer. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass wir so in diesem Nebel tappen und die Sonne ein bisschen aus den Augen verloren haben. Woran kann das liegen? Ich habe ja schon mal eben die Stelle zitiert aus Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Es gibt in der Geschichte unserer Führerscheinklassen eine interessante Sache. Es gibt eine Staffelung, gerade für Motorräder. Diejenigen, die sich für Motorräder interessieren, kennen sich da ein bisschen aus. Man darf nicht sofort irgendwo auf eine große Maschine steigen, sondern man muss sich im Prinzip qualifizieren. Es gibt verschiedene Führerscheinstufen und dann kann man irgendwann, wenn man diese verschiedenen Sachen hinter sich hat, kann man auch auf eine ganz schnelle Maschine steigen. Ich hatte einen Kollegen an der Schule, der kam montags an und dann schimpfte er. Er war unterwegs mit seiner Frau, sein Führerschein gab gerade die 125er noch her. Die hatte 16 PS oder 17, mit der fuhr er dann, sonntags war er dann unterwegs. Zu zweit auf einer Maschine mit 16 PS ist nicht so wirklich prickelnd. Und er hat sich montags immer bitterlich beschwert, wie langsam das war und so weiter. Ich habe ihn angeguckt und habe gesagt, verstehe dich nicht. Du bist im Vollbesitz deiner Kräfte, warum machst du nicht eine andere Lizenz? Mach doch den Führerschein 1. Heute ist er ohne seine Frau unterwegs, mit einer Maschine mit weit über 100 PS und hat diese andere Lizenz. Ich habe oft gedacht, der Heilige Geist wird ja in Römer 8 als unser Motor bezeichnet. Derjenige, der die Kraftquelle in uns drin ist. Haben wir da nicht auch so ein bisschen verschiedene Drosselungen eingeführt oder Klassifizierungen? Ich habe zu Hause ein Motorrad, das gibt es mit 27 PS und mit 48 PS. 27 PS ist gedrosselt für den Führerschein, der noch nicht offen ist. Also dann kann ich nur mit einem langsameren Motor fahren. Die gleiche Maschine gibt auch 48 PS her, wenn der Motor offen ist. Müssen wir beim Heiligen Geist auch bestimmte Qualifikationen erst erreichen, bevor wir die ganze Kraft von ihm erreichen? Sind Gottes Lizenzen im Umgang damit gestaffelt? Es stimmt, dass es immer wieder Missbrauch gegeben hat, gerade was das Thema Heiligen Geist angeht. Aber ist das ein Grund, wirklich auf Distanz zu gehen und zu sagen, ich traue mich nicht richtig? Es gibt ein Beispiel in unserem Liederbuch, das fällt mir immer wieder auf. Peter Strauch hat in diesem Lied geschrieben, Gottes Geist, du wohnst in uns, Gott zur Ehre. In unserem Liederbuch steht drin, Gottes Geist, er wohnt in uns, Gott zur Ehre. Das heißt, es ist auf einmal in der dritten Form angesprochen. Schade drum, denn Gottes Geist gehört Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist eine Einheit. Und da ist keine Konkurrenz, das habe ich schon oft hier vorne auch gesagt. Keine Konkurrenz. Und dieser Geist Gottes ist der Motor in uns, ist die Kraft Gottes in uns. Jesus hat gesagt, wenn ich gehe, sende ich euch etwas ganz Geniales. Ich schicke euch einen Beistand. Ich schicke euch einen Tröster. Ich schicke euch jemand, der euch erinnert. Ich schicke jemand, der wirklich euch die Kraft gibt. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Ihr habt eine Kraftquelle, die steht euch zur Verfügung. Und ich glaube, an dieser Stelle müssen wir auch unser Bedenken wirklich nochmal überprüfen und sagen, jawohl, ich brauche diese Kraftquelle Gottes. Ich will nicht auf der Strecke bleiben ohne diese Kraftquelle. Aber wie kann ich verhindern, dass ich da an dieser Stelle irgendwo in eine Falle laufe? Johannes, dieser erfahrene Jünger Jesu, ist da ganz entspannt. Als Hirte der Gemeinde und als Mensch, der so viel erlebt hat mit Gott, ist er richtig locker. Im ersten Johannesbrief schreibt er, ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind hinausgegangen in die Welt. Das war auch damals schon ein Phänomen. Das gab es schon. Und das hat es durch die ganze Geschichte des Christentums hinweg gegeben. Und jetzt kommt es. Daran erkennt er den Geist Gottes. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. In der Schule haben wir nach einer intensiven Überprüfung ein Gütesiegel bekommen. Und dieses Gütesiegel für die Echtheit des Heiligen Geistes ist an dieser Stelle von Johannes ganz klar definiert. Er sagt, habt doch einfach einen Blick dafür, wenn ihr unsicher seid, ob jemand mit seiner Frömmigkeitsstil ist, vielleicht ganz anders als ihr das gewohnt seid. Guckt doch einfach, welche Rolle spielt Jesus. Spielt Jesus eine zentrale Rolle oder nicht? Und dann seid locker. Und das ist für mich ein ganz wertvolles Kriterium geworden, einfach zu gucken, wie liebt die andere Person Jesus, auch wenn er seinen Glauben anders lebt als ich, auch wenn er anders mit dem Heiligen Geist umgeht als ich. Und ich möchte einfach an dieser Stelle Ermutiger sein und nicht Bedenkenträger. Und ich denke, wir brauchen Ermutigung, uns auch nach dieser Kraft Gottes wirklich auszustrecken. Denn Jesus sagt, wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der wird Zeugnis geben von mir. Das ist der Schwerpunkt und in diesem Sinne kann ich wirklich arbeiten. Am 18.09. hat Rainer Platzek hier gesprochen und er sagt, sein Gebet an jedem Morgen ist, Herr, erfülle mich heute mit deinem Geist. Gut, wir haben den Heiligen Geist bei der Bekehrung bekommen, aber dieses Erfülltsein mit ihm, wirklich auch bis in alle Fasern meines Lebens hinein, einfach aus dieser Kraft heraus zu leben, das ist nochmal eine andere Sache. Das ist nochmal etwas, was wirklich Begeisterung auslöst und wirklich unser Leben auch verändert. Und was mich so gefreut hat, ist einfach zu sehen hier, wie Menschen zu beobachten, die sich so verändert haben. Ich habe gerade welche vor Augen, wo ich einfach sehe, Menschen, die sich darauf eingelassen haben und haben gesagt, Herr, ich will in deiner Kraft leben. Menschen, die vorher mit Minderwertigkeit zu kämpfen hatten, werden mutig und offensiv und erleben ganz konkret die Führung Gottes. Ich hatte vor kurzem Besuch eines ehemaligen Jungschalers, mittlerweile ein gestandener Mann. Er stand nie im Mittelpunkt. Als er mir seine Geschichte jetzt erzählt hat, die er mit Gott erlebt, wie er sich auf Gott eingelassen hat, wie er seine Führung erlebt. Ich war so überwältigt. Ich habe gesagt, weißt du was, bevor er gegangen ist, kannst du einfach für mich beten. Früher habe ich öfters für die Jungschaller gebetet und auch für die Mitarbeiter. Bete doch einfach mal für mich. Und das tut so gut, einfach Menschen zu haben, die in dieser Gegenwart Gottes leben und die das widerspiegeln. Man fühlt sich wohl, man fühlt sich einfach erfrischt. Und das wünsche ich uns, dass wir dahin kommen, in diese Erfrischung auch zu kommen. Und das Ergebnis, im Vers 12 steht, damit bei euch verherrlicht werde der Name unseres Herrn Jesus und ihr in ihm, nach der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Wenn du in deiner Berufung als sein Kind und sein Botschafter lebst, dann wird Jesus dadurch groß gemacht. Verherrlicht heißt, er wird groß gemacht, er bekommt Ehre, er wird ernst genommen, er wird gesehen, er ist wieder Realität in unserem Land, in deiner Umgebung, in deiner Familie, an deiner Arbeitsstelle. Die Trennung zwischen Mission und Evangelisation ist eine künstliche Trennung. Denn Leben im Kraftfeld Gottes ist beides. Ich werde einfach Zeugnis sein von ihm, weil ich kann gar nicht anders. Mein Gebet immer wieder mal ist auch ähnlich wie das von Rainer Platzek: Herr, erfülle mich mit deinem Geist. Und ich habe auch die Freiheit zu beten: Heiliger Geist, Geist meines Vaters und Geist meines Herrn Jesus Christus, leite mich an diesem Tag. Erinnere mich an die Wahrheiten, die ich immer wieder so schnell vergesse. Öffne meine Augen und Ohren. Hilf mir, Jesus und den Vater zu sehen. Hilf mir, sie zu lieben und zu ehren. Gib mir Worte der Anbetung und hilf mir, mit meinem ganzen Leben ein Anbeter zu sein. Ich fasse zusammen. Eine Ehe beginnt in der Regel mit einem klaren Bekenntnis. Ja, ich will. Und wird auch am Leben erhalten durch ein tägliches Ja, ich will auch heute. In Gottes Berufung ist es ähnlich. Nach einem grundsätzlichen Ja, ich will, braucht es auch immer wieder diese tägliche Bereitschaft: Ja, Herr, ich will auch heute. Diese Bereitschaft gibt Gott die Möglichkeit, in mein Leben hineinzuwirken, seinen Geist zu senden, mich damit zu erfüllen bis zur Halskrause und mich meiner Berufung würdig zu machen. Und das Ergebnis wird sichtbar werden, weil Jesus bekannt wird, weil Jesus attraktiv gemacht wird, weil Jesus sichtbar wird. Er wird wieder ernst genommen, er wird wieder zum Hoffnungsträger für viele hoffnungslose Menschen. Und gleichzeitig wirst du und ich, werden auch wir wieder zu Hoffnungsträgern, weil durch uns die Kraft des Himmels fließt. Ich lade ein zu einem Gebet mit kurzer Formulierung: Ja, Herr, ich will. Und du willst auch. Danke, dass du deine Gnade dazu gibst. Deshalb wird es gelingen. In Jesu Namen. Amen.